Mein Name ist Claudia Huber. Ich habe Politikwissenschaften promoviert und mich dabei ganz besonders mit dem Verhältnis von Medien und Politik in der Europäischen Union auseinandergesetzt und habe das hier an der Universität Hamburg und der Berlin Graduate School of Social Science gemacht und bin jetzt als Senior Researcherin bei der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft in Berlin tätig und beschäftige mich da mit Fragen der internationalen Politik. Mein Dissertationsthema heißt Zwischen Routine, Ratspräsidentschaft und Gipfel, die Interaktion von Medien und Politik in der Europäischen Union. Was ich konkret gemacht habe, ist, ich habe mir eben dieses Verhältnis von Medien und Politik in der EU angeschaut, was ich glaube ein ganz besonderes ist. Also im Nationalstaat sprechen wir immer von Politainment und Medialisierung und das wird auch häufig kritisiert. In der Europapolitik ist im Alltag eigentlich eher zu wenig Ausrichtung an der Medienlogik seitens der Politik zu beobachten. Das heißt, die Institutionen interessieren sich häufig gar nicht so sehr für die Berichterstattung. Die Europäische Kommission wird von den Regierungen ernannt, ist nicht auf positive Publicity angewiesen. Das im Parlament, die Abgeordneten sind zwar direkt gewählt, werden aber über Liste gewählt und sind eben nur in ihrem Nationalstaat aufgestellt. Also das heißt, diese Spannung, die man im Nationalstaat hat, wo auch Medien und Journalisten teilweise über den Erfolg von Politikern entscheiden, die ist in Brüssel so nicht gegeben.
Wie haben Sie das untersucht? Rein durch die Beobachtung, dass Sie gesehen haben, wie oft werden denn bestimmte Kommissare in welchen Medien erwähnt? Oder haben Sie da auch richtig im Herzen tief in Befragungen machen können?
Also üblicherweise beschäftigt sich die Forschung zur europäischen Öffentlichkeit mit Inhaltsanalysen. Das heißt, Medienberichterstattung wird untersucht. Und ich fand es jetzt gerade interessant, das mal anders aufzuziehen und habe mir die Akteure angeschaut. Also habe Interviews mit Regierungssprechern und Journalisten aus drei Ländern, nämlich Österreich, Finnland und Deutschland durchgeführt und habe auch eine teilnehmende Beobachtung bei einem Gipfel des Europäischen Rats gemacht. Das heißt, ich bin einfach selber hingegangen, habe mir angeschaut, wie sehen da die Routinen aus, was unterscheidet eben auch die Routinen dieser Akteure von denen im Nationalstaat.
Haben Sie da auch darüber hinaus Motivationsstrukturen erkennen können? Also kommt das den Politikern, die dort gewählt sind, sehr entgegen, dass Medien nicht berichten? Oder ist ihnen das egal? Oder wird das sogar unterdrückt, dass Medien berichten? Werden also Strukturen extra dafür geschaffen?
Ja, also man kann das schwer pauschal beurteilen. Es ist nämlich, wenn man genauer hinschaut, sehr differenziert. Während die EU-Kommission und die EU-Kommission auch natürlich ein Interesse daran hat, ungestört ihre Arbeit verrichten zu können. Und das Parlament, wie gesagt, eben nur in den jeweiligen Heimatstaat schaut, der Abgeordnete, ist es bei den Regierungschefs im intergouvernementalen Bereich so, dass die unglaublich stark sich für Öffentlichkeit interessieren, und zwar für die im Heimatland. Wir haben also da so Spitzen in der Berichterstattung, die wir erkennen können. Also es wird unglaublich viel berichtet zu Gipfeln und anderen intergouvernementalen Sitzungen. Dann wird aber die Heimatöffentlichkeit bespielt. Das heißt, die nationalen Akteure nutzen Brüssel eigentlich als Bühne, um sich ihren Wählern im Heimatland darzustellen. Deswegen ist auch eine meiner Kernthesen, dass wir es zu diesen Gipfeln nicht mit einer Europäisierung nationaler Öffentlichkeit zu tun haben, sondern ganz im Gegenteil, mit einer Nationalisierung von Europapolitik.
Haben Sie da, außer der Tatsache jetzt, dass Sie das, so nehme ich das zumindest, beklagen, dass da also die Medientransparenz unterentwickelt ist in der EU, darüber hinaus vielleicht Anregungen, wie solch ein Prozess so zu gestalten ist, dass Medien mehr Einfluss nehmen im demokratischen Sinne? Also natürlich nicht nur Transparenz zu erzeugen, sondern dann vielleicht auch eine reinigende Wirkung zu haben, denn wir wissen ja auch gerade, dass Medien als vierte Gewalt im Staat, zumindest in den Nationalstaaten, ganz hilfreich sind.
Ja, also ich halte es auch für ganz wichtig, dass wir mehr europäische Öffentlichkeit bekommen, mehr Öffentlichkeit für europäische Themen. Und ich glaube zum Beispiel, im Moment ist im Gespräch, dass man die Wahl zum Europäischen Parlament anders gestaltet, dass die Parteifamilien Spitzenkandidaten aufstellen, die dann auch darüber entscheiden werden, also die dann auch zu dem Präsidenten der Europäischen Kommission werden. Also mit anderen Worten, wenn man auch die Institutionen demokratisiert, dann wird auch automatisch die Debatte folgen, dann werden auch die Medien mehr Interesse für Europapolitik haben.
Aber Sie sagen ja, dass die EU-Kommissare zum Beispiel kein Interesse an Öffentlichkeit haben, weil das dann alles viel ruhiger abläuft. Aber das sind ja alles Menschen aus einem demokratischen System, die ja auch wissen, dass das eine reinigende Wirkung oder mobilisierende Wirkung haben kann, dass das auch unterstützende Wirkung haben kann für Europa. Woher kommt denn diese gespaltene Persönlichkeit, sage ich mal?
Na, das liegt schon in der institutionellen Struktur begründet. Also die Europäische Kommission ist im Grunde wie eine große Verwaltung und ist eben nicht von Wahlen direkt abhängig. Natürlich ist auch die Europäische Kommission darum bemüht, ein gutes Bild in der Öffentlichkeit abzugeben, was sich insbesondere jetzt auch nach den gescheiterten Referenden zur EU-Verfassung in Kommunikationskampagnen gezeigt hat, dass da Anstrengungen unternommen werden. Aber meines Erachtens muss eben der Entscheidungsprozess, müssen politische Diskussionen öffentlich werden. Es nützt nichts, wenn man Werbekampagnen für Europa aufsetzt, denn Europa ist das politische System, in dem wir leben. Da muss Diskurs und Debatte her. Es nützt nichts, wenn wir den ganzen Tag darüber sprechen, wie gut oder schlecht Europa ist. Das machen wir ja mit unserer nationalen Politik auch nicht so. Wir diskutieren Themen. Und es ist eben auf Dauer wichtig, politische Prozesse und Positionen transparent zu machen, dass die EU-Kommissare sich auch mehr in der Öffentlichkeit zeigen, dass Journalisten dann auch die Möglichkeit haben, Geschichten zu personalisieren und Konflikte darzustellen. Denn die Medien müssen ja auch für ein Publikum arbeiten und da müssen gewisse Nachrichtenfaktoren einfach erfüllt sein.
Also das ist schon eine Aufgabe an die Medien selbst und nicht nur an die Politik, hier vielleicht dann doch Druck zu machen mit investigativem Journalismus, mit der Fähigkeit, Geschichten möglicherweise dann doch spannend zu machen, obwohl sie eigentlich nicht spannend sind. Ist das Ihre Botschaft?
Oh, ich glaube, Europa ist wahnsinnig spannend. Das darf man auf keinen Fall so verstehen, dass Europa nicht spannend wäre. Es sind nur andere Konfliktlinien, als wir das aus dem Nationalstaat kennen. Also es gibt nicht diese klassische Struktur von Regierung und Opposition. Die Konflikte spielen sich dann eben eher zwischen nationalen Koalitionen ab und nicht so sehr zwischen Parteilagern. Und es ist eben eine Aufgabe für die Medien auch, diese Geschichten spannend zu erzählen, natürlich. Und das geht auch nur, indem man den Lesern und Sehern zutraut, sich für diese Geschichten zu interessieren. Denn wenn man immer voraus annimmt, dass Europa sei ein Quotenkiller und dann wird sich auch nichts ändern. Das ist dann so ein sich selbst verstärkender Prozess. Wenn man nicht schreibt, dann wissen die Menschen nicht viel über Europa und dann wird auch wieder weniger berichtet und ja.
Auf alle Fälle scheint Ihre Dissertation sehr spannend zu sein. Wo kann man die nachlesen?
Die Dissertation ist dieses Jahr bei VS Springer erschienen.